Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien.
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Einen schönen guten Morgen zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast. Es ist die Folge 120 und ich muss mir heute, glaube ich, oder ich muss mich heute mit einem Moin Moin doppelt aus Hamburg melden, denn heute sitze ich zwei Wienerinnen gegenüber. Einmal erstmal liebe Grüße an dich, liebe Martina, meine Co-Moderatorin. Du bist da und ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, vielen Dank, Erika. Liebe Grüße in den hohen Norden und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute sprechen wir mit Maria Vasilacu. Viele in Österreich und in Wien kennen sie aus ihrer Zeit als Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin von Wien, in der sie einige der sichtbarsten Veränderungen im öffentlichen Raum mitgestaltet hat. So etwa die Umgestaltung der Maria-Hilfer-Straße, die Einkaufsstraße in Wien. Oder auch neue Ansätze in der urbanen Mobilität. Sie arbeitet international mit Städten und Organisationen an Fragen der nachhaltigen Stadtentwicklung und urbanen Transformation. Uns interessiert dabei besonders, was kann man aus dieser internationalen Perspektive über Städte lernen? Wie verändern sich gerade weltweit die Vorstellungen davon, wie urbaner Raum funktionieren soll? Und was bedeutet das letztlich für die Menschen, die in diesen Städten leben?
Nach ihrem Ausscheiden aus der Wiener Politik gründete sie Vienna Solutions, ein Netzwerk erfahrener Wiener Stadtexperten und Praktiker, mit denen sie in flexiblen Teams komplexe Stadtentwicklungsprojekte realisiert. Ihre Erfahrung und ihr Know-how aus Wien, der lebenswertesten Stadt der Welt, teilt sie mit Städten, NGOs, Organisationen und Unternehmen, die Strategien, Agenden und Lösungen entwickeln, Transformationsprozesse gestalten und Kapazitäten für lebenswerte, nachhaltige und inklusive Städte aufbauen. Und seit 2019 ist Maria Vasilacu außerdem Mitglied des Expertengremiums der EU-Mission Horizon für klimaneutrale Smart Cities. Herzlich willkommen, liebe Frau Vasilacu, dass Sie bei uns sind. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie heute hier mit uns verbringen.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon auf den Austausch sehr.
Schön, dass Sie da sind, Frau Vasilacu. Haben wir jetzt im Intro quasi das Wichtigste über Sie erzählt oder möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Nein, Sie haben alles so schön erzählt, dass ich mir gerade gedacht habe, das muss ich abschreiben, weil vielleicht kann ich es selbst auch verwenden, wenn ich mich mal wo vorstelle.
Wunderbar. Wenn wir über Stadt sprechen, meinen wir immer den Ort, an dem viele Menschen ja zusammentreffen und sich aufhalten. Dort ist aber auch natürlich Handel und Kultur verortet. Mobilität findet statt und wenn es gut läuft, natürlich auch Natur. Aufenthaltsorte, Nachhaltigkeit, Klima, Flächenverbrauch, Entsiegelung und so weiter haben dabei immer eine große Bedeutung. Meine erste Frage an Sie ist, was kennzeichnet überhaupt eine Stadt und werden Ihrer Meinung nach alle genannten Kriterien bei der Stadtentwicklung berücksichtigt?
Um ehrlich zu sein, mein zentrales Leitmotiv war immer der Gedanke, dass Stadt ist dort, wo viele Menschen leben wollen, nicht dort, wo sie leben müssen. Das heißt, es ist eigentlich eine Ebene, bevor wir ankommen bei technischen Fragen, die da sind, die Entsiegelung, der Flächenverbrauch, die Nutzungen, der Verkehr, wie auch immer die Liste ist jetzt. Wenn wir diesen Leitgedanken, wie gesagt, auch konsequent zu Ende denken, dann stellen wir fest, dass Stadt eben viel mehr ist als bloß eine Ansammlung von Gebäuden mit Straßen dazwischen. Und dass unabhängig davon, wie viele Menschen sich an einem Ort aufhalten, kann er Stadt sein oder eben auch nicht. Und weitergedacht haben unsere Städte urbane Räume, die Lebensqualität und Urbanität bieten. Und das sind die Räume, die wir alle gerne aufsuchen und wo wir gerne Zeit verbringen. Und dann haben sie transitorische Nichtorte, die gekennzeichnet sind eigentlich nur dadurch, dass wir alle so schnell wie möglich queren und sie so schnell wie möglich auch wieder verlassen. Im Übrigen, das Beobachten des Verhaltens von Menschen eben in Stadträumen gibt uns sehr viel Aufschluss darüber, wo Stadterneuerung und Stadttransformation ansetzen muss und wo man lieber Prioritäten setzt. Das sage ich deshalb, weil ziemlich oft neigt man in der Politik dazu, aus den unterschiedlichsten Gründen, Orte, die schon super funktionieren, noch schöner zu machen und zu verbessern. Und ich halte das für eine Verschwendung von Ressourcen, um ehrlich zu sein.
Wer würde denn das erheben? Also wer findet das quasi raus, dass es dort nicht gut funktioniert? Oder ist es dann so offensichtlich?
Ich denke, dass wenn man mit lokalen Communities zusammenarbeitet, wenn man eben einerseits das lokale Wissen heranzieht, andererseits aber auch gibt es Methoden. Also ich denke jetzt an die Wiener Sozialraumanalyse, die ja standardmäßig jetzt eingesetzt wird in Wien. Was heißt, man beobachtet ja auch Verhalten und man führt tiefen Interviews mit unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern. Man kombiniert die Ergebnisse. Und man erkennt, wo Menschen hinkommen, warum sie hinkommen, wie sie Raum nutzen, was sie daran schätzen, welche Nutzungen von welchen Gruppen geschätzt werden. Und ich glaube, dass das zentral ist, wenn man neu gestaltet, weil man möchte ja erstens einmal, wie gesagt, die Ressourcen, die ja immer knapp sind, dorthin lenken, wo sie benötigt werden. Zweitens aber auch möchte man Räume verbessern in einer Art, dass man diejenigen, die sie vorher nutzten, nicht verdrängt, nicht wahr? Das heißt, hier geht es darum, nicht Nutzungen und Gruppen zu verdrängen und um Nutzungen zu ersetzen, sondern vielmehr das, was da war, zu behalten und eben Neues dazu zu erreichen, zu ermöglichen. Aber ich denke, das ist insofern eine Banalität, wenn Sie so wollen, weil für mich ist es ein zentrales Prinzip der Neugestaltung, um Gentrifizierungsphänomene zu vermeiden.
Ich würde ganz
Ja.
kurz noch eben ergänzen, dass wir nämlich in der Folge vor 4 Wochen genau über dieses Thema dieser Transiträume gesprochen haben, nämlich die Straßen. Und da hatten wir Dr. Harald Schuster da und der hat dieses Thema untersucht in Deutschland. Also der forscht zu diesem Thema und hatte also auch sehr spannende Erkenntnisse, wie man eben auch diesen Raum auch so nutzen und gestalten kann, ja, dass eben Begegnung möglich wird, dass man eben nicht nur einfach schnell durchflitzt und dann ja das hinter sich lässt, sondern eben auch da Aufenthalt gestalten könnte. Also auch ganz interessantes Thema.
Wenn
Wir
ich
kommen.
etwas hinzufügen darf dazu, in China gibt es auch schon seit vielen Jahren einen Ansatz, also an der Universität von Shanghai, wo man sich die Gehgeschwindigkeit von Menschen anschaut, während sie einen Raum durchqueren und wo man draufgekommen ist, dass wenn der Raum funktioniert, wenn er schön und einladend empfunden wird, selbst wenn man etwas zu tun hat, verlangsamt sich unbewusst die Geschwindigkeit des
Ja.
Gehens. Und das nehmen Sie als Indikator, um zu sehen, ob Räume funktionieren oder ob sie auch nach einer Neugestaltung tatsächlich als angenehmer erlebt werden.
Wirklich
Das ist
spannend, ja.
ein schönes Beispiel auch, ja. Das ist wirklich, wir kommen auch noch einmal zu dem Dr. Harald Schuster über die Social Streets. Ich kenne Sie, Frau Vasilakou, schon seit Anfang meines Architekturstudiums. Das muss ich jetzt loswerden, weil ich habe Sie damals erlebt in einem vollen Hörsaal, recht früh noch, und da sind Sie reingekommen mit Flugblätter. Ich glaube, es ging um die Wahl der Hochschülerschaft. Und es war recht turbulent im Hörsaal und Sie sind reingekommen und haben Ihr Anliegen sehr gut vorgebracht, wie ich finde. Also auch jetzt im Rückblick, ja. Es war für mich einfach so, Sie haben einfach sehr überzeugend gesprochen und es wurde ruhig in diesem Hörsaal und das hat mich eigentlich als junge Frau schon sehr beeindruckt. Und ich habe den Eindruck, mit demselben Engagement haben Sie sich dann auch viele Jahre später als Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin für diverse Stadtentwicklungsthemen stark gemacht. Und da war eines davon eben die Verkehrsberuhigung und Umwandlung der Mariahilferstraße in eine Fußgängerzone. Und es gab extrem viel Gegenwind. Könnten Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen einmal kurz schildern, mit welchen Ideen Sie damals gestartet waren und was davon dann umgesetzt wurde?
Ja, also zunächst einmal vielen Dank für Ihre schönen Worte. Wenn ich zu Mariahilferstraße komme, uns ging es darum, damals einen neuen Lebensraum zu schaffen, der zwei Bezirke verbindet, nämlich den 6. und 7. Wiener Bezirk, die zu den dichtesten Bezirken Wiens gehören, mit sehr wenig Grünraum und wenig Freiraum und wo viele junge Familien mit Kindern leben. Die Idee war daher, dass wir die Maihilferstraße nicht nur betrachten als Einkaufsstraße, sondern als einen Ort der Begegnung, als einen Ort, wo junge Familien mit den Kindern gerne an einem sonnigen Nachmittag nicht nur spazieren gehen, sondern auch Zeit verbringen. Und dieses letzte Element war uns sehr wichtig. Es war uns auch sehr wichtig, dass wir einen Raum schaffen, in dem Generationen einander begegnen können. Aber vielleicht, wie gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, in erster Linie ging es darum, dass man einfach Zeit verbringt und nicht nur einkaufen geht oder durchspaziert. Und so war dann auch das Design. Allerdings haben wir festgestellt auf dem Weg, dass auch die Tausenden von Menschen, die mitgemacht haben, weil man ja oft in diesen Diskussionen ausblendet, dass ja schlussendlich das, was daraus geworden ist, ist ja das Produkt von tausenden Menschen, die sich wochenlang eingebracht haben. Wir haben ja diesen sehr langen Tisch auf die Straße gesetzt mit einem Container, der mehrere Wochen lang über einen längeren Zeitraum, mehrere Stunden am Tag vor Ort war, der ein Bild, ein riesig langes Bild der Mariahilferstraße auf diesem sehr langen Tisch hatte und wo man die Möglichkeit hatte, einzuzeichnen, was man haben möchte und so. Und
Schön.
was mich sehr bewegt heute noch, war, wie viele Kinder jeden Alters auch mitgemacht haben. Weil natürlich haben es die Eltern mitgenommen und die Kinder haben dann auch gezeichnet, hier hätte ich gerne das und das. Und das Ergebnis war eine Neugestaltung, die sogenannte Wassertische hat. Das sind so angehobene, tischartige, kleine Brunnen, ja? Also so Mini-Mini-Springbrunnen, wo kleine Kinder auch mit Wasser spielen können. Sitzmöbel, wo man die Möglichkeit hat, im Freien zu sitzen, zu liegen, aber auch die Kommunikation untereinander ermöglichen. Und man kann auch wirklich sehen, wie die Leute miteinander sitzen, nicht bekannt sind und ins Reden kommen. Und übrigens auch ziemlich viel Spielelemente, auch für Erwachsene. Und sehr viel also von all dem, was wir uns gedacht oder erhofft oder sagen Sie es etwas romantischer, erträumt hatten, hat sich wieder genau gefunden in diesem Design. Und es stellte sich auch fest, dass es genauso gewünscht wurde von allen, die mitgemacht haben. Und ich muss heute an dieser Stelle sagen, einen riesigen Dank an Orso Pitro. Das war auch das Architektinnen-Team, das das Design gemacht hat, weil sie es wirklich auch auf eine wunderbare Art und Weise umgesetzt haben. Also, um in einem Satz jetzt zu antworten auf Ihre Frage, es ist nicht nur das alles gekommen, was wir wollten, sondern eigentlich viel mehr. Und so kann man eigentlich nur dankbar sein.
Also, ich kenne ja als Hamburgerin die Mariahilferstraße auch, weil mal treffe ich mich auch mit Martina da in der Nähe und finde es sehr spannend, was Sie jetzt zu berichten hatten über diese Entwicklung. Ich habe zwei Fragen. Die erste: Wie groß war denn eigentlich der Widerstand, die Straße von der Mobilität sozusagen der Autos zu verändern? Also es ist ja eine überwiegend Fußgängerzone jetzt. Also soweit ich weiß, fahren manchmal auch Autos, aber natürlich nicht wie sonst, dass da permanent Verkehr ist. Wie groß war da der Widerstand? Weil das kenne ich hier aus Hamburg, wenn hier probehalber mal so Straßen ausprobiert werden, wo man sagt, wir machen jetzt also Begegnungsräume, dann ist der Aufschrei immer sehr groß.
Ja, der Widerstand war auch sehr groß und vor allem auch sehr lang. Aber ich konnte ihn damals schon nachvollziehen, aus der Distanz sogar noch mehr und hatte mehrere äußerst rationale Ursachen, von denen ich eine damals, glaube ich, unterschätzt habe. Also zum einen gab es natürlich Widerstand, insbesondere von den kleineren Geschäften, die ja sehr stark leiden, ja schon seit Jahren, vor allem Internethandel ist hier ein Stichwort, und die Sorge hatten, dass in dem Moment natürlich, wo man mit dem Auto nicht hinfahren kann, wird es ihr Ende sein. Das Gegenteil ist der Fall, wenn Sie mich fragen, aber es ist berechtigt, dass man diese Sorge hat. Und etwas Kritisches sei angemerkt an dieser Stelle. Der Fehler, den wir oft machen bei Einkaufsstraßen, ist, dass wir ermöglichen, dass viele kleine Geschäfte zu großen zusammengelegt werden. Das heißt, der Tod der kleinen Geschäfte in den Einkaufsstraßen ist nicht die Fußgängerzone oder Shared Space, hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was auf der Straße ist. Er findet statt, indem, wie gesagt, die Erdgeschossflächen riesig werden, was natürlich zu einer Verdrängung der Kleinen führt und nachher kaum rückgängig machbar ist. Aber das ist ein anderes Thema. ein Teil sozusagen des Widerstands kam daher. Dann natürlich gab es Widerstand von all denjenigen, die ein, zwei Blocks lang entlang der Maihilferstraße gefahren sind, weil das war halt ihr täglicher Weg von zu Hause weg Richtung Arbeit oder zurück und die jetzt einen Umweg in Kauf nehmen mussten und das nicht wollten. Dann gab es politischen Widerstand. Das gibt es ja auch immer, eine politische Agenda.
Ja.
Ja, so wollen. Und dann, und jetzt kommt der Teil, den ich unterschätzt habe. Wir dachten, na ja, die Maihilferstraße wird ja immer gesperrt in den Weihnachtsfeiertagen, also in den langen Einkaufssamstagen. Und Menschen haben ja schon eine Erfahrung, wie toll das ist, wenn sie voll ist mit Menschen und diese tolle Stimmung. Also was soll das schon sein? Und natürlich, die Menschen in der Umgebung haben das als Albtraum erlebt. Denn die vorübergehende Sperre ohne brauchbare Alternativen, nicht wahr? Verursacht ja eigentlich Chaos
Ja.
und raubt Lebensqualität in den Anrainer-Wohnblöcken. Und die hatten alle den Albtraum, oh mein Gott, so wird es dann ständig für uns sein. So, in Wahrheit, die Lektion, die ich da gelernt habe, ist einerseits, wir müssen viel genauer die Hintergründe uns anschauen, weshalb es zu Befürchtungen kommt und zumindest einen Teil von ihnen auflösen. Zweitens, wir müssen Bilder produzieren, in denen Menschen sehen werden, wie es nachher sein wird, wenn es einmal gemacht ist. Also ich weiß, dass Architektinnen und Architekten meistens rümpfen ein bisschen die Nase wegen Renderings, aber ich sage immer, die sind wichtig, weil sehr viele Menschen können sich nicht vorstellen, wie es nachher
Ja,
sein
ja.
wird. Und drittens, wer auch immer Veränderungen sozusagen angeht, und zwar bedeutende Veränderungen, muss mit erbittertem Widerstand rechnen von all denjenigen, die Nachteile befürchten, aber kaum schwachen, wenn überhaupt, Support seitens derjenigen, die davon Vorteile haben werden, wie auch schon Machiavelli festgegeben.
Sehr, sehr spannend. Meine zweite Frage: Was hat Sie eigentlich dazu geführt, sich genau diesem Thema zu widmen? Sind Sie auch Architektin?
Nein, ich habe Stadtentwicklung
Ah, Sie
studiert.
haben die
Also nachhaltige
Stadtentwicklung.
Stadtentwicklung, Schrägstrich auch Städtemanagement. Aber das war sozusagen mein zweiter Weg, mein erster akademischer Weg. Da habe ich Sprachwissenschaft studiert und theoretische Sprachwissenschaft und es kombiniert mit Psychologie. Was heißt, in Wahrheit ist der Hintergrund eher einer in Cognitive Science.
Ja.
Und damit bin ich, glaube ich, ganz gut bei Ihnen aufgehoben.
Ja, ganz genau.
Denn
Ja.
In Wahrheit bin ich dann am Ende wirklich sowas wie eine lupenreine Urbanistin, falls es
Ja.
dir so etwas gibt.
Ja.
Denn mich interessieren einerseits die Strategien, entweder neue Stücke von Stadt zu bauen oder die bereits existierende Stadt zu transformieren, zu verändern. Aber immer an der Schnittstelle mit Beteiligung, Aktivierung. Und natürlich den psychologischen Aspekten und all diesen Fragen, die uns alle bewegen, schon seit Jahrzehnten. Wem gehört die Stadt? Wie kann ich ein Gefühl des Dazugehörens erzeugen oder verstärken? Was sind Faktoren, die dazu führen, dass wir uns nicht nur identifizieren, sondern vielleicht sogar stolz sind auf unsere Wohnadresse? Ja, und was umgekehrt sind klassische Mechanismen oder Fehler, die dazu führen, dass Menschen zwar irgendwo ihr Leben fristen, weil ich würde dann nicht sagen verbringen, sondern ihr Dasein fristen, aber völlig abgekoppelt sind, sowohl von ihrer Umgebung als auch von der Gesellschaft.
Jetzt haben Sie ja, sind Sie ja mit Ihrer Arbeit international tätig. Können Sie uns vielleicht mal einen Einblick geben, woran arbeiten Sie jetzt gerade? Und gibt es ein Projekt, wo so psychologische Faktoren in der Stadtgestaltung wie eben Orientierung, Natur, Sicherheit, soziale Interaktion, Aneignung, wo das ganz besonders gut in der Stadtgestaltung gelingt und berücksichtigt wird? Und gibt es da etwas, was Sie oder eine Stadt, die Sie inspiriert?
Also, ich habe in den vergangenen Jahren gearbeitet, zum Beispiel in Reykjavik. Das werde ich jetzt auch dann als gutes Beispiel nehmen für eine wunderbare Arbeit, die dort sozusagen entwickelt wurde, die ich eigentlich vorbildlich finde im Sinne der Entwicklung von neuen Stadtteilen. Aber ich habe im arabischen Raum gearbeitet. Ich habe neuerdings übrigens konzentriert sich immer mehr auf den Balkan. Heuer bin ich. Letztes Jahr war ich schon in Albanien und wie es aussieht, wird heuer ein neues Projekt dazukommen, das auf mehrere Jahre angelegt sein wird. Es ist sehr spannend zu sehen, wie übrigens in all der Unterschiedlichkeit alle Städte mit denselben Problemen
Ja.
konfrontiert sind, aber dazu können wir vielleicht auch später sprechen.
Mhm.
Jedenfalls zurückkommend auf Ihre Frage und auf Reykjavik, dort hat man einen neuen Stadtteil entwickelt und einer der zentralen Aspekte, die man mitgegeben hat im Brief, weil es war ein längerer, offener, europaweiter Wettbewerb mit sehr vielen Einsendungen und einem einmaligen Ergebnis, muss ich sagen, so von der Qualität her. Und was das Besondere ist, ist, dass von Anfang an das Thema lebendiger Straßenraum, lebendige Ortskerne, Lebensqualität, aber auch, dass sich Menschen eben wohl und zugehörig fühlen, in den Mittelpunkt gestellt wurde. Und auch von Anfang an haben wir lange diskutiert im Vorfeld. Und wie definieren wir das? Und einer der Aspekte, den wir genommen haben, war eben eine Stadt, die gut ist für Kinder. Eine Stadt, in der man eben lebt, weil man möchte. Und Kinder als Ausgangsbasis zu nehmen im Sinne der Gestaltungsprinzipien. Zu sagen, es geht darum, dass sich Kinder frei bewegen können und spielen. Und zwar mitten in der Stadt, ja? Es geht darum, dass sie Bezug zur Natur haben, dass sie auch Zugang zum Wasser haben und mit dem Wasser spielen können. Das sind alles Elemente, die uns glücklich machen. Und was sozusagen für mich so großartig war in diesem Projekt, war der Fokus auf die Entstehung von Zentren und die Gestaltung von Zentren und das Anbieten von alternativen Dingen, die man machen kann in jedem Zentrum. Also stellen Sie sich einen neuen Stadtteil vor mit drei Zentren. Und in jedem dieser Zentren gibt es etwas, wo ich gewesen sein will, plus durchgrünt, plus wunderbar angeschlossen, weil dort der Bus Rapid Transit durchfahren wird. Und auf einmal sind wir bei Ihrer Anfangsfrage, gibt es Stadtteile, die alle diese Prinzipien verbinden? Ja, heutzutage ist jeder vernünftiger Wettbewerbsprozess oder es gibt auch Collaborative Planning Processes, wie es so schön heißt. Ja, egal. Jeder dieser Entwicklungsprozesse geht einher mit Checklists, mit wirklich wahr 30 verschiedenen Aspekten, die berücksichtigt werden müssen. Aber am Ende ist es nicht eine technische Frage, es ist auch eine Frage dessen, wie fühlen sich Menschen dort. Das ist ziemlich oft, das wird, nein, ich will nicht unfair sein, es wird hin und wieder vergessen und das merkt man dann an den Ergebnissen.
Ich muss sagen, Sie sprechen mir so sehr aus der Seele und wir kriegen ja mit, gerade auch weil wir uns, also Frau Püringer und ich uns mit diesem Thema ja beschäftigen, wie viel sich auch gerade tut überall. Und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, dass eben auch diese sozialen Aspekte doch mehr und mehr eine Rolle spielen. Und ich frage mich gerade, wird es tatsächlich aus diesem sozialen Aspekt gewünscht und geplant? Oder ist das eher auch etwas, um Kaufen und Shoppings und sowas alles zu verstärken? Also wie würden Sie das einschätzen?
Ich gebe Ihnen gerne die Antwort, aber es ist jetzt gerade der Moment gekommen, den ich angekündigt hatte. Wir gehen. Es
Ja.
dauert eine Sekunde.
Ja, gut, alles klar. Ja, spannend. Toll, Martina.
Ja, finde ich sehr spannend. Ich habe schon wieder eine Seite voll Stichworte.
Ja, ich auch. Es passiert ja überall sehr viel. Und gerade auch wenn ich noch mal auf die letzte Episode zurückgreife, dann ist es ja so, dass Herr Höhn ja sagt, es kommt nicht nur auf die Gebäude selber an, sondern es geht um das große Ganze. Die Straßen, die Plätze, die Durchgangszonen, ob da Geschäfte sind, ob die Fassaden gut aussehen. Und ich finde, so dieses ganze Ensemble spielt eben auch eine Rolle. Und nur Sitzbänke aufstellen reicht da nicht. Man muss da schon auch ein bisschen was anderes machen und die Menschen mit einbeziehen und was eben Frau Vassilakou ja auch sagte, all diese Dinge spielen eine große, große
Ja,
Rolle.
ich finde den Prozess davor so interessant, über den wir jetzt vorher kurz gesprochen haben, bevor es eben zu diesen technischen Lösungen kommt. Weil das ist dann die Umsetzung dieses Leitgedankens eigentlich. Und der ganze
Genau.
Prozess, der davor passiert, den finde ich so unheimlich spannend, wo du wirklich die wesentlichen Akteure und auch die zukünftigen Nutzer mit an Bord hast. Und es geht ja, selbst wenn du das coolste, designteste und tollste technische Werk da stehen hast und es wird nicht angenommen, dann hilft dir das ja nichts. Und diese ganzen Fäden im Vorhinein richtig zu ziehen, das finde ich schon wahnsinnig spannend. So, da, hallo,
Wir
zurück
haben
zur Frage. Bin
weitergesprochen
wieder
einfach
da.
über dieses tolle Thema. Wir haben weitergesprochen und keine Pause gemacht. Ja, machen wir weiter. Mobilität haben wir schon angesprochen. Ich denke, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich kann nur noch mal sagen, dass wir in Hamburg. Waren Sie mal in Hamburg?
Ein, zwei Mal, ja.
Ja, und wie gefällt Ihnen die Stadt?
Naja, sehr viel habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen, weil ich meistens gekommen bin für Vorträge.
Ah ja.
Und da siehst du dann, nein, gar nicht, ich muss mich korrigieren. Ich war einmal länger in Hamburg, aber es wird wahrscheinlich 25 Jahre her sein. Und es hat sich sicher inzwischen sehr viel verändert.
Ja.
Aber lassen Sie mich sagen, eine Sache, die sich sicher nicht verändert hat, oder zumindest hoffe ich, dass sie sich nicht verändert hat. Ich habe Hamburg als sehr lebendige Stadt und recht offene Stadt erlebt,
Ja.
gespielt. Ja?
Schön.
Also hat völlig andere Vibes als
Ja, das
andere deutsche
stimmt.
Städte und das habe ich sehr geschätzt.
Ja, schön. Also es ist einfach auch wirklich eine lebenswerte Stadt. Und ich bin das, was Sie auch gesagt haben, ich bin eine, ich will hier wohnen, ja, ich will hier leben. Das ist meine Stadt. Und ich würde gerne nochmal sagen, dass man hier in Hamburg, wir haben auch so einen klassischen Innenstadtbereich. Sie hat sehr viel Einzug gehalten, von dem Sie schon gesprochen haben. Kleinere Geschäfte haben schließen müssen, größere Ketten sind eingezogen. Wir haben seit ein paar Jahren eine Innenstadtkooperative gebildet. Und zwar treffen da alle wirklich Beteiligten zusammen. Also da geht es darum, die Geschäftsinhaber, die Menschen, die dort arbeiten, die Menschen, die dort leben, auch zu vereinen, auch die Besucher, um da zu schauen, was kann man da machen. Und da wird gerade sehr, sehr viel entsteht da, weil auch bei uns gleich wie in Wien auch ein neuer Stadtteil geschaffen wurde, die Hafen City. Und jetzt versucht man irgendwie dies zu verbinden. Das, was Sie auch gesagt haben, verschiedene Zentren zu verbinden. Ich würde gerne wissen, welche Ideen haben Sie, die also über so aufgestellte Sitzplätze eigentlich hinausgehen, die noch erfolgreich sind für Begegnung und für dieses Wohlgefühl?
Das ist eine Frage, auf die es deshalb keine Antwort wirklich gibt, weil Städte sehr unterschiedlich sind und weil schlussendlich was geschehen soll, soll entwickelt werden, entstehen, indem alle Akteurinnen und Akteure tatsächlich zusammenkommen und ja, eine gemeinsame Vorstellung entwickeln. Aber wenn ich es wage, würde ich sagen, zentral ist die Schaffung von Räumen. Dafür muss man eben Platz machen. Es ist unterschiedlich. Es können sehr breite Gehsteige sein. Denken wir auch an spanische Städte mit diesem wunderbaren Beispiel des sehr, sehr breiten zentralen Streifens eigentlich, damit Menschen gehen und sich aufhalten können. Und dann die relativ engen Fahrbahnen an beiden Seiten dieses Streifens, nicht? Es hängt ja auch davon ab, wie viel Platz zur Verfügung steht. Es kann aber auch Shared Space sein. Es kann eine Fußgängerzone sein. Ich denke jedenfalls, es geht darum, Räume zu schaffen, wo man einander begegnen kann. Auf Englisch sagt man ja Placemaking, nicht wahr? Im Deutschen sagen wir Räume und Räume haben nämlich gewisse Elemente. Sie haben Wände, sie haben Fenster, sie haben einen Boden, sie haben Möbel, sie haben eine Decke. Und ich finde immer, es ist sehr spannend, das als Ansatz zu nehmen, wenn es darum geht, Räume zu schaffen, in denen man sein möchte und die Lebensqualität bieten. Also es fängt an mit so Details wie der Belag, die Begrünung, was sehe ich, ja, sehe ich, wenn ich hinaufschaue, was sehe ich, wenn ich seitlich schaue, wie sehen meine Wände aus, wie sehen die Erdgeschosszonen aus, weil in der Regel genau das ist die Ebene sozusagen, in der wir uns bewegen. Und eine ganz lange Liste von Gestaltungsaspekten und Elementen. Aber das ist der Job von Architektinnen und Architekten. Mich interessiert primär die Frage, was gibt's dort zu tun? Warum wollte ich dorthin gegangen sein?
Das geht zurück auf Ihren ursprünglichen Leitfaden, den Sie eingangs erwähnt hatten, nicht? Also ein Ort, an dem Menschen sein wollen und nicht müssen. Und ich
Ganz
finde auch,
genau.
ja, interessant ist ja auch die Übersetzung, wenn Sie über einen Raum im kleinen Maßstab sprechen. Und das ist eigentlich, was wir in der Architekturpsychologie auch immer machen, dass man sagen, okay, man hat einen Raum, den man sich jetzt so richtet, dass man sich wohlfühlt. Und da gibt es natürlich viele Attribute, die da eine Rolle spielen. Und das kann man natürlich in den größeren Maßstab auch übersetzen. Und es wird genauso dazu beitragen, ob man sich eben wohlfühlt oder nicht. Im Prinzip ist es immer dasselbe Spiel. Es geht vom Kleinen ins Große. Und ich finde es auch wirklich spannend, über das hatten wir jetzt gesprochen, wie Sie eine Minute weg waren eben. Dieser Prozess, der stattfinden muss auch und der fundamentale Voraussetzung ist dafür, dass der Architekt natürlich seine Arbeit gut machen kann, aber im Vorfeld ist eigentlich das, was essentiell wichtig ist, damit es auch so sein wird, wie man sich das wünschen würde oder wie man sich es gedacht hat, nicht?
Ja, und vor allem, ich brauche, bevor der Architekt oder die Architektin arbeiten kann, eine Vorstellung, wie gesagt, davon, was soll dort sein, nicht? Weil in meiner Wohnung gibt es auch viele sehr schöne Räume. Aber der Raum, in dem ich mich aufhalte, gerade, es gibt einen Grund, warum ich mich hier aufhalte. Ich möchte hier etwas tun. Sonst könnte ich in einem x-beliebigen anderen auch sein. Will heißen für mich, wie gesagt, die Ausgangsbasis für insbesondere solche Räume ist, sich zu überlegen, welche Funktionen erfüllen sie oder sollen sie erfüllen und was macht sie anziehend für Menschen, dorthin zu kommen und auch Zeit zu verbringen. Und dann alle Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen und dazu bitte etwas sehr Wichtiges, ihnen von Anfang an zu sagen, sie dürfen sich mehr vorstellen als Sitzbänke. Weil ziemlich oft leiden solche Initiativen daran, dass man sie zwar erschafft, aber gleichzeitig schon von Tag 1 mehr oder weniger ihnen alle Ecken abschleift, ja? Und ihnen eine ganz, 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 ganz niedrige Decke gibt, nach der sie sich strecken dürfen. Ja? Und dann wundern wir uns, warum sie mit ein paar Kübelpflanzen und zwei Sitzbänken daherkommen. Aber es ist nicht, weil sie sich nicht mehr vorstellen könnten, sondern weil es von Anfang an keine Ressourcen, kein Budget, kein gut organisiertes Verfahren gibt, etc. Das heißt, neben allen Dingen, über die wir gesprochen haben heute, gibt es etwas sehr Zentrales und das ist die Governance von Beteiligungsprozessen. Egal, ob das Nachbarschaftsbeteiligungsprozesse sind oder eben eine lebendige Zentreninitiative, wo Kaufleute zusammenkommen mit Anrainern etc. Und zu verstehen, dass schlussendlich solche Umgestaltungsprozesse mit Beteiligung, für mich sind sie vergleichbar mit einem Garten. Sie brauchen einen Raum, wo sich Menschen regelmäßig treffen können. Sie brauchen eine Gärtnerin oder einen Gärtner, also jemand, der sich darum professionell kümmert und was davon versteht. Sie brauchen Regeln, oder? Und Regelmäßigkeiten, genauso wie ein Garten gewisse Abläufe braucht. Und sie brauchen Zeit. Und was am Ende davon und Hingabe und Ressourcen, nicht? Also jede von uns, die einen Garten hatte, weiß übrigens, dass es auch nicht ganz günstig ist, wenn man es ernst nimmt. Also, ich meine ja nur, solche Dinge fallen nicht vom Himmel, sie entstehen nicht spontan, sie gehören organisiert, sie brauchen Ressourcen, sie brauchen Know-how und sie brauchen Zeit. Aber das Produkt, das dort entsteht, sind nicht nur wunderbare Räume, sondern auch etwas, was kein Geld der Welt sozusagen bezahlen kann. Und das ist Vertrauen. Auf Englisch sagen wir Trust, oder?
Ja, gut,
Ja?
gut, gut, ja.
Und dieses Vertrauen ist die Basis für weitere Gestaltungen, aber auch für das, wo wir begonnen haben heute. Ich gehöre dazu. Mir gehört die Stadt. Ich identifiziere mich.
Ja, sehr schön.
Genau.
Ich möchte noch mal zu meiner Frage zurückkommen, die ich gestellt hatte, als Sie in diese einminütige kleine Pause abgetaucht sind. Ich wollte noch mal wissen, was glauben Sie, ist die Motivation dazu, Städte eben auch sozialer zu gestalten? Ist das wirklich, dass man erkannt hat, wir müssen etwas für die Menschen hier tun? Oder ist das eher vielleicht auch ein ökonomischer Anreiz? Also, dass man sagt, da wo Menschen hinkommen, wird eben auch mehr konsumiert. Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, es ist alles Mögliche und es ist unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Es gibt Städte wie Wien, die zum Beispiel einen historischen Fokus haben auf Leistbarkeit und darauf, dass alle Menschen, wirklich alle, sich ein gutes Leben leisten können und
Toll.
nicht nur die wenigen, die sich alles leisten können.
Ja, wirklich toll, wirklich toll. Also Ihnen wird ja wahrscheinlich Jan Gehl etwas sagen, der ja auch in Kopenhagen und auch international tätig ist. Sind Sie sich mal begegnet?
Ja.
Ja, ach wie toll. Martina, hast du eine letzte Frage an Frau Wassler?
Die vorletzte, ja? Und
Ja.
zwar möchte ich noch mal kurz zurück zu, wie wir uns durch die Stadt bewegen, weil wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir Harald Schuster zu Gast hatten. Und der hat eine interessante Forschungsarbeit gemacht, in der nachgewiesen wurde, dass das Fahrrad das Verkehrsmittel ist, das am meisten den sozialen Zusammenhang fördert. Ja? Und das fand ich wirklich sehr interessant. Was beobachten denn Sie international? Also welche Mobilitätsformen fördern lebendige Städte und wie wirkt sich dieser Wandel auf die Menschen dort aus? Gibt es da vielleicht ein Beispiel oder gibt es da Erfahrungswerte Ihrerseits?
Gut, also Jan Gehl war nicht nur in Wien, wo ich ihm begegnet bin, sondern auch auf der ganzen Welt so ziemlich. Und ich glaube, dass sehr stark unter dem Einfluss von Jan Gehl, aber auch Carlos Moreno, um ein zweites Beispiel also zu bringen, was Städte derzeit weltweit erleben und vorantreiben, ist eine Renaissance des Gehens. Und nichts gegen Radfahren, im Gegenteil, das ist auch ein sehr starkes Thema international, weltweit. Auch natürlich Mikromobilität, also so im Sinne von Scootern, jetzt mal ein Beispiel zu geben, ist ein starkes Thema. Leider sehr oft diskutiert noch unter dem Blickwinkel der Konflikte zwischen Scooterfahrerinnen, Fahrer und Fußgängerinnen und Fußgänger. Nach wie vor ist hier auch weltweit die Infrastruktur unterentwickelt. Eindeutig braucht es für das Radfahren und für das Scooterfahren Platz und vielfach Verlegenheitsstädte auf Gehsteigen oder so. Wir wissen sie alle, diese schmalen Streifen neben dem Gehsteig etc. Aber wie gesagt, zentral sieht man derzeit eine zentrale Rolle einnehmen, das Zu-Fuß-Gehen und die Neugestaltung von Räumen, um das Zu-Fuß-Gehen zu ermöglichen oder zu inspirieren, einladend zu werden dafür. Und was wir auch sehen, ist eine Renaissance des öffentlichen Raums weltweit, die natürlich mit dem Zu-Fuß-Gehen Hand in Hand geht. Und um ehrlich zu sein, finde ich, dass das wahrscheinlich im Bereich der Mobilität, aber auch der Stadtgestaltung eine der wirklich fantastischsten Entwicklungen ist, weil sie nämlich eins bedeutet: Lebensqualität. Und zwar im Alltag und Lebensqualität, siehe Wien, die sich jede und jeder leisten kann.
Ja, gut.
Ja, wunderbar. Erika, hast du noch eine Frage?
Ja, ich würde ja gerne wissen, wir haben ja gesagt, wenn Sie sich vorstellen, so in 20 Jahren, wie würden Städte wohl Ihrer Meinung nach aussehen, gerade auch unter dem Einfluss von Digitalität und von KI? Könnten Sie da mal so eine Vision wagen?
Nein, ehrlich gesagt, nein.
Nee.
Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass Sie die Frage stellen, weil KI uns ermöglichen wird, beispielsweise bei Neugestaltungsprozessen sehr viel mehr vorauszusehen, zu simulieren, auch zu sehen, was löst es aus, beispielsweise, wenn ich es in diese Richtung gestalte oder in eine andere Richtung gestalte. Und die Digitalisierung gibt uns die Möglichkeit, sehr viele technische Fragen, von denen wir heute ganz kurz gesprochen haben, zu lösen. Ich denke hier an die Digital Twins zum Beispiel, ja, oder an die verschiedenen Sensoren, die man derzeit eigentlich verwendet, von den Voraussagen von Flutgefahr bis hin zu zum Beispiel Waste Management. Das alles sind wunderbare Tools, die die Möglichkeit geben, sehr viel besser zu gestalten und wie gesagt vorauszusehen. Aber am Ende die Frage, ob wir uns wohlfühlen und ob wir unsere Stadt lieben und ob wir unseren Platz gefunden haben in dieser Stadt, hat nichts mit KI und nichts mit Digitalisierung zu tun. Und also fokussiere ich mich meistens auf die Qualitäten des öffentlichen Raums und auf die Art und Weise, wie unsere Städte unseren Alltag erleichtern oder erschweren.
Wenn Sie jetzt eine einzige Sache in Städten weltweit verändern könnten, ja, was wäre das?
Sie wissen schon, dass ich sagen werde, es gibt nicht die eine einzige Frage,
Genau.
die man in
Genau.
Sache, die man in Städten verändern kann. Aber wenn ich könnte, hätte ich gerne, dass jede Stadt in jeder Nachbarschaft, buchstäblich jeder Nachbarschaft, einen Ort der Begegnung hat. Und weil wir auch vorhin von Digitalisierung gesprochen haben und von dem Trend sozusagen von zu Hause aus zu arbeiten online, der natürlich rapide wachsen wird, viel weiter als wir es heute schon tun, ist dieser Raum umso wichtiger, sonst verbringt man tagelang zu Hause im Pyjama vor dem Laptop, sieht keinen anderen Menschen Und was das wiederum für die Städte der Zukunft bedeuten könnte, wollen wir uns gar nicht ausmalen. Das heißt, das Verstehen, jede Nachbarschaft braucht ein Herz. Ja, das hätte ich gerne in jeder Stadt.
Wunderbares Schlusswort, liebe Frau Vassilakou. Wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für Ihre Ausführung und ich bin ganz begeistert von Ihrem
Gut.
Engagement, das Sie immer noch haben. Und was mir besonders gut gefallen hat, war dieser lange Tisch, auf dem gemalt werden durfte. Das fand ich also wirklich eine schöne Idee, wirklich die Gedanken und die Bedürfnisse der Menschen einzufangen. Also vielen lieben Dank an Sie von mir aus Hamburg und ja,
Danke.
Martina.
Ja, ich nehme mit aus dem Gespräch, Frau Vasilakou, Ihren Leitgedanken, der mir sehr gut gefällt, dass eine Stadt ein Ort ist, wo Menschen leben wollen und nicht müssen. Weil mit dem Gedanken, glaube ich, der hat so ein Potenzial, dass sich überhaupt im Denken auch sehr vieles verändert, wenn es dann in die Entwicklung von diesen neuen Stadträumen geht. Finde ich sehr schön. Auch ich bedanke mich ganz herzlich und habe mich wirklich sehr gefreut, Sie hier als Gast zu haben und sage jetzt Baba aus Wien.
Vielen Dank, ich habe die Stunde mit Ihnen sehr genossen. Auch Papa aus Wien.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.